Sie hören den Artikel Foraminiferen, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Stand 7. Juni 2010. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die einzelligen Foraminiferen, selten auch Kammerlinge genannt, sind ein Taxon zumeist gehäusetragender Protisten aus der Gruppe der Rizaria. Sie umfassen rund 10.000 rezente und 40.000 fossil bekannte Arten und stellen damit die bei weitem größte Gruppe der Rizaria dar. Nur rund 50 Arten leben im Süßwasser, alle übrigen Foraminiferen bewohnen marine Lebensräume von den Küsten bis in die Tiefsee. Die Tiere besiedeln zumeist den Meeresboden, ein kleiner Teil, die Globigerinida, lebt planktonisch. Die Mehrheit aller Foraminiferen zeichnet sich durch ein Gehäuse aus. Die außerordentlich formenreiche Gruppe ist fossil seit dem Kambrium vor rund 560 Millionen Jahren nachgewiesen. Untersuchungen der molekularen Uhr verweisen jedoch auf ein deutlich höheres Alter von 690 bis 1150 Millionen Jahren. Foraminiferen dienen in der Paläontologie aufgrund ihrer fossil erhaltungsfähigen, oft gesteinsbildenden Schalen als Leitfossilien der Kreide, des Paläogen und des Neogen. Merkmale: Alle Arten der Foraminifera sind einzellige Lebewesen, die ein Alter von bis zu mehreren Monaten oder sogar einigen Jahren erreichen können. Die Mehrheit der lebenden Arten ist zwischen 200 und 500 Mikrometer groß. Die kleinsten Vertreter messen nur bis zu 40 Mikrometer und die größten bis zu 12 oder sogar 20 Zentimeter. Fast alle Arten besitzen ein in der Regel vielkammeriges Gehäuse. Durch dessen üblicherweise feine Perforation treten fadenförmig dünne, untereinander vernetzte Scheinfüßchen aus. Gehäuse. Die Gehäuse der Foraminiferen können sehr unterschiedlich gebaut sein. Die Vielgestaltigkeit ihres Aufbaus dient als diagnostisches Merkmal zur Unterscheidung der Taxa. Relevant sind dabei zum einen das Material und zum anderen der zugrunde liegende Bauplan. Baustoff. Anhand des Baustoffes ihrer Gehäuse lassen sich Foraminiferen in vier verschiedene Gruppen einteilen. Der bei weitem größten Gruppe dient sekretorisch ausgeschiedener Kalk als Baustoff, fast immer in Form von Kalzit, sehr selten auch als Aragonit. Für eine genauere systematische Untergliederung kann der Baustoff vor allem anhand seines Magnesiumgehaltes noch weiter differenziert werden. Hingegen werden bei den agglutinierenden Foraminiferen auf einer mineralischen oder proteinösen Basis aus dem Sediment aufgenommene Sandkörner oder andere Fremdkörper miteinander verklebt. Damit bilden sie eine höhere Form der rein proteinbasierten, selten sogar vollständig fehlenden Gehäuse der Ordnung der Allogromyida, in die gelegentlich einzelne Partikel aus der Umgebung aufgenommen werden. Ein Sonderfall ist hingegen die nur aus der Gattung Milliamellus bestehende Ordnung Silicolocullinida, in der sich Gehäuse aus Opal finden. Bauplan. Die Gehäuse können aus nur einer Kammer bestehen, aus einer Reihe von miteinander verbundenen Kammern oder sehr selten ganz fehlen. Die Trennwände der Kammern sind jeweils durchbrochen und erlauben dem Protoplasmakörper so, sich innerhalb des Gehäuses zu bewegen. Die Öffnung der jeweils letzten Kammer dient als Tor zur Umwelt. Mehrkammerige Gehäuse können unterschiedlich angeordnet sein. Die schlichteste Form ist der uniseriale Bau, bei dem eine Kammer auf die nächste folgt. Wenn die Kammern zwei zueinander versetzte Reihen bilden, spricht man von biserialen Gehäusen. Triseriale Gehäuse, also aus drei versetzten Reihen gebildet, nennt man Trochospiral. Sie bilden einen Gegensatz zu planspiralen Gehäusen. Bei letzteren findet jeder Umlauf der Spirale auf der gleichen Ebene wie der vorhergehende statt, in der Seitenansicht bleibt das Gehäuse also flach. Trochospirale Gehäuse hingegen stellen sich mit jedem Umlauf verbreiternde, schraubenförmige Spiralen dar. Sie weisen eine aufgewölbte Spiralseite und eine abgeflachte Unterseite auf. Sonderformen sind Milioolide Gehäuse, bei denen ein Umlauf der Spirale aus nur zwei länglich röhrenförmigen Kammern besteht, und annuläre Gehäuse, die, ähnlich wie Jahresringe, kreisförmig angelegt sind. Im Zentrum der Spiralen liegt der sogenannte Umbilicus, der Nabel. Die Gehäuse der sandschaligen Textulariida sowie aller kalkschaligen Arten, mit Ausnahme jener der porzellanschaligen Milioolida, weisen 1-10 Mikrometer messende Poren auf, die dem Gasaustausch sowie der Aufnahme und Abgabe von Nährstoffen dienen. Zytoplasma. Die Gehäuse mehrkammeriger Foraminiferen sind oftmals nur zeit- oder teilweise mit Zytoplasma gefüllt. Insbesondere jüngere Kammern bleiben oft leer. Das Zytoplasma ist zäh bis gelatinös und eigentlich farblos, wird aber durch Nahrung oder durch Endosymbionten vielfältig eingefärbt, von weißlich über gelblich, grünlich, orange, rötlich bis hin zu bräunlich. Die Färbung ist variabel und hängt auch davon ab, unter welchen ökologischen Umständen ein Individuum lebt oder in welcher Phase seines Lebenszyklus es sich befindet. Eine deutliche Differenzierung in Endoplasma und Ektoplasma gibt es nicht. Das Gehäuse ist allerdings von einer dünnen Schicht Zytoplasma überzogen, das auch die Retikulopodien ausbildet. Retikulopodien. Wie alle Wurzelfüßer besitzen auch die foraminiferen Scheinfüßchen, sogenannte Pseudopodien. Diese Ausstülpungen aus dem Zytoplasma dienen der Verankerung im Untergrund, der Fortbewegung, der Aufnahme von Teilchen für den Gehäusebau sowie der Sammlung von Nährstoffen, dem Fang von Beute und gelegentlich der Verdauung außerhalb des Gehäuses. Sie sind lang, fadenförmig und dünn. An ihren jeweiligen Enden verjüngen sie sich auf einen Durchmesser von weniger als einen Mikrometer. Im Unterschied zu anderen Wurzelfüßern verfügen die Scheinfüßchen der Foraminiferen über die Fähigkeit der Anastomosie, können sich also verzweigen und mit anderen Scheinfüßchen wieder verschmelzen. Auf diese Weise können Foraminiferen ein komplexes Netz außerhalb ihres Körpers ausbilden, das sich über eine Fläche von mehreren hundert Quadratzentimetern ausbreiten kann. Man spricht in diesem Fall von Retikulopodien. Die Retikulopodien werden durch gelegentlich einzeln, meist jedoch in Bündeln auftretende Mikrotubuli verfestigt, die auch Bewegungen vermitteln, darunter als Besonderheit der Foraminifera eine bidirektionale Strömung des Zytoplasmas innerhalb der Retikulopodien. Die Leitstruktur für die sogenannte Körnchenströmung stellen Mikrotubuli-Bündel dar, durch die mikroskopisch als Körnchen erkennbare Mitochondrien, dichte Körper, ummantelte und elliptische Vesikel innerhalb der Retikulopodien in zwei Richtungen gleichzeitig transportiert werden. Die ebenfalls als Körnchen in Erscheinung tretenden Phagosomen bzw. Defäkationsvakuolen werden hingegen nur unidirektional transportiert. Lebenszyklus. Die Lebenszyklen von Foraminiferenarten sind bis in die Gegenwart nur spärlich erforscht. Für weniger als 30 der rund 10.000 Arten sind sie vollständig bekannt. Als typisch gilt ein heterophasischer Generationswechsel zwischen sexueller, haploider und asexueller, diploider Generation. Dieser Generationswechsel ist in einigen Gruppen evolutionär wieder modifiziert worden. Die beiden Generationen sind dabei in ihrer Gestalt verschieden. Die Variabilität des Lebenszyklus ist innerhalb der Foraminiferen jedoch außerordentlich hoch. Von fast jedem Merkmal des typischen Lebenszyklus findet sich auch eine abweichende Form. Neben sexueller Vermehrung können sich insbesondere einkammerige Foraminiferenarten auch ungeschlechtlich fortpflanzen. Wege sind Knospung, Zellteilung und Zytotomie. Ökologie der Foraminiferen. Ökologisch lassen sich Foraminiferen in vier Gruppen teilen. Klassisch ist die Trennung zwischen den nur rund 50 als Plankton lebenden Arten und der größten Gruppe, den auf dem Meeresboden lebenden bentischen Foraminiferen. Eine Sondergruppe der bentischen Foraminiferen bilden die rund 50 in lichtdurchfluteten Flachgewässern zu findenden Großforaminiferen. Erst in den letzten Jahren zeichnen sich dazu Umrisse einer vierten Gruppe ab, jene der unbeschalten, in Süßgewässern lebenden Foraminiferen. Von ihnen sind bisher rund 50 Arten bekannt. Über den endgültigen Umfang dieser Gruppe lassen sich derzeit noch keine Angaben machen. Bentische Foraminiferen. Die bentischen Foraminiferen sind die nach Artenzahl bei weitem größte Gruppe und umfassen rund 10.000 Arten. Sie lassen sich bis an den tiefsten Punkt der Ozeane im 10.900 Meter tiefen Challenger Tief nachweisen, wo sie überaus häufige Elemente der dortigen Fauna sind. Am Boden können sie fest mit dem Substrat verbunden sein oder frei umherschweifen. Die Übergänge sind aber fließend, die Zustände häufig temporär. Zur Anheftung bedürfen bentische Arten fester Untergründe, auf denen sie sich meist mittels ihrer Pseudopodien, aber auch mit organischen Membranen, Haftscheiben oder schwefelsauren Mukopolysacchariden verankern. Die Anheftung ist häufig nur temporär, in der Vorbereitung zur Fortpflanzung zum Beispiel werden die Verbindungen wieder gelöst. Manche Arten können mit Geschwindigkeiten von bis zu 12 cm pro Stunde wandern. Als Untergründe dienen jedoch nicht allein Felsen oder Ähnliches, sondern zum Beispiel auch Schalen von Muscheln, Hydrozoen oder Brachiopoden, wo sie als Kommensalen im Nahrungsstrom agieren. Epiphytisch finden sie sich in Algen- oder Seegrasvegetationen, wo anfallender Detritus ihre Nahrungsgrundlage bildet. Auf weniger festen Untergründen finden sie sich als sogenannte endobentische Foraminiferen nicht allein auf der Sedimentoberfläche, sondern auch in Tiefen von bis zu 16 cm im Sediment, teils Nahrung aufnehmend oder sich reproduzierend. Lichtlos lebende Arten fungieren vielfach als Zersetzer des Detritus, insbesondere phytoplanktonischen Ursprungs. Arten der Tiefsee leben dabei von bereits stärker zersetztem Material. Darüber hinaus gibt es Fleisch-, Pflanzen- oder allesfressende Arten, die sich beispielsweise als Weidegänger, Destruenten, Filtrierer oder Parasiten ernähren. Dessen ungeachtet sind viele Arten in ihrer Ernährung auf einzelne Beutegruppen spezialisiert. Einige dieser Arten verfügen auch über eine zeitweise planktonische Lebensweise. Großforaminiferen. Aus den bentischen Foraminiferen ausgegliedert wird meist die spezielle Gruppe der Großforaminiferen, die rund 50 Arten umfasst. Sie zeichnen sich nicht allein durch ihre teils außerordentliche Größe von bis zu 13 cm aus, sondern vor allem durch ihre Lebensweise. Großforaminiferen kommen ausschließlich in flachen Gewässern von der Gezeitenzone bis rund 70, selten bis zu 130 Metern Tiefe vor. Sie beherbergen Algen, vereinzelt auch nur deren Chloroplasten als Endosymbionten in ihren lichtdurchlässigen Gehäusen, über deren Photosynthese sie ihren Energiebedarf decken und Kalk zum Gehäusebau gewinnen. Großforaminiferen tragen rund 0,5% zur weltweiten Carbonatproduktion bei. Diese Symbiose ist mehrfach unabhängig voneinander entstanden und umfasst je nach Familie als Symbionten Rotalgen, Chlorophyten, Dinoflagellaten oder Kieselalgen. Die Symbionten finden sich als Zoochlorelle bzw. Zooxanthelle im Zytoplasma bentischer Foraminiferen und können bis zu 75% des Gehäusevolumens einnehmen. Ihre Anzahl beträgt nach Schätzungen über 100.000 bei Peneroplis pertussus und rund 150.000 bei Heterostegina depressa. Großforaminiferen sind rein tropisch bzw. subtropisch verbreitet. Ihre höchste Artenvielfalt erreichen sie im indopazifischen Raum, finden sich aber auch in der Karibik, im Zentralpazifik sowie im Golf von Akaba. Vertreter finden sich in den Familien Numulitidae, Amphistegenidae und Calsarinidae der Ordnung Rotaliida sowie Alveolinidae, Peneroplidae und Soritidae der Ordnung Miliolida. Die wohl bekanntesten Vertreter sind die Arten der Gattung Baculogypsina, deren charakteristisch geformte Gehäuse an den Stränden der Ryukyu-Inseln den sogenannten Sternensand bilden. Die weit verbreitetste Art hingegen ist Heterostegina depressa. Die bestehenden Populationen der Großforaminiferen gelten als Relikte wesentlich diverserer Gruppen, die zum Beispiel im Karbon- und Perm- bzw. im Tertiär-Sediment bildende Verbreitung besaßen. Sie leben meist in großen Gruppen und sind sogenannte K-Strategen, die begrenzte Ressourcen nutzen und zu deren adäquater Nutzung nur langsam wachsen und konstante Populationsgrößen aufweisen. Bemerkenswert ist ihre Lebensdauer, die bis zu mehrere Jahre betragen kann und von keinen anderen Einzellern erreicht wird. Planktonische Foraminiferen. Mit nicht ganz 50 bekannten Arten, die sämtlich zur Ordnung Globigerinida gehören, ist der Anteil der im Plankton lebenden Foraminiferen rein nach Artenzahl gering. Die Tatsache, dass planktonische Foraminiferen als die bedeutendsten Carbonatproduzenten rund 20% der jährlichen Menge produzieren, verdeutlicht jedoch ihre große Biomasse. Sie sind in polaren bis tropischen Meeren verbreitet, besonders viele Arten finden sich in subtropischen bis tropischen Gewässern. Gehäuft kommen sie vor allem in oberflächennahen Wasserlagen zwischen 10 und 50 Metern vor, reichen aber oft auch in Tiefen bis 100 Meter. Viele Arten beherbergen wie die Großforaminiferen photosynthetisierende Symbionten in Gestalt des spezialisierten Dinoflagellaten Gymnodinium bei oder goldbraune Algen. Süßwasserforaminiferen. Die klassische Vorstellung von Foraminiferen als exklusiv marine Lebewesen mit Gehäusen wurde durch Forschungsergebnisse seit der Jahrtausendwende in Frage gestellt. Zwar waren bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehrere Süßwasserarten aus dem Genfersee erst beschrieben worden, ebenso wie bei der seit 1949 bekannten Reticulomyxaphilosa, aber war ihre systematische Position unklar. Meist wurden sie zu anderen Gruppen als den Foraminiferen gestellt. Auch der Umfang der Gruppe, ihre Verbreitung und Lebensweise war annähernd unerforscht. Noch 2003 schrieb Maria Holzmann: Süßwasserforaminiferen sind eine der rätselhaftesten Gruppen der Protisten. Über molekularbiologische Untersuchungen konnte nicht nur für einige von ihnen der Nachweis erbracht werden, dass es sich um Foraminiferen handelt, sondern anhand von Sequenzierungen von Umweltproben verschiedener Herkunft konnte auch festgestellt werden, dass es zahlreiche noch unbekannte Arten gibt. Als Resümee dieser Proben konnte entgegen bisheriger Annahmen festgestellt werden, dass, Zitat, Foraminiferen in Süßwasserumgebungen weit verbreitet sind. Die Erstbeschreibung einer sogar terrestrisch lebenden Art wie Edaphoalogromia australica zeigt, dass Foraminiferen auch außerhalb von Gewässern Verbreitung finden. Paläontologie. Verwesungsresistente Gehäuse können nach dem Absterben der Zelle fossilieren und auf diese Weise erhalten bleiben. Anhand von fossilen Foraminiferen-Vergesellschaftungen kann man die Umweltbedingungen vergangener Zeiten rekonstruieren und die sie enthaltenen Gesteine relativ datieren. Ab der Kreidezeit stellen planktonische Foraminiferen aufgrund ihrer marinen Lebensweise und somit fast weltweiter Verbreitung wichtige Leitfossilien. Einige fossile Formen traten in solchen Mengen auf, dass sie gesteinsbildend wurden, so die Globigerinen, die Fusulinen und die Numuliten. Berühmte derartige Gesteine sind die Kreidefelsen von Dover und die Gesteine, die beim Bau der ägyptischen Pyramiden verwandt wurden. Von großer Bedeutung ist dies für die Erdölindustrie. Bei Bohrungen kann man anhand der Arten erkennen, ob hier zu früheren Zeiten klimatische Bedingungen herrschten, die auch für die Entstehung von Erdöllagern notwendig waren. Systematik. Adel et al. Ordnen die Foraminiferen als eines der fünf Taxa innerhalb der Rizaria ein, deren bei weitem größte Gruppe sie sind. Auf der Basis von molekularbiologisch ermittelten Stammbäumen stellen die Foraminiferen die Schwestergruppe der Gattung Gromia dar und bilden entsprechend mit diesen wahrscheinlich ein gemeinsames Taxon. Sie umfassen rund 10.000 rezente und 40.000 fossil bekannte Arten in rund 65 Überfamilien und 300 Familien, rund 150 davon rezent. Die innere Systematik der Gruppe hingegen gilt unter molekulargenetischen Gesichtspunkten noch als weitgehend unklar. Vor allem die Tatsache, dass die dazu notwendige DNA meist nur in unzureichender Menge gewonnen werden kann, da sich die meisten Foraminiferen im Labor nicht kultivieren lassen und nur von extrem wenigen Arten überhaupt DNA zur Verfügung steht, erschwert umfangreiche und repräsentative Untersuchungen. Auch technische Hindernisse machen die Erstellung phylogenetischer Stammbäume schwierig. Sogenannte Long Branch Attraction Artefakte führen im Rahmen der für Untersuchung häufig gebrauchten SSUR-DNA oft zu schweren statistischen Fehlern. Daher konnte erst der Gebrauch experimenteller Markergene die anfänglichen Ergebnisse stabilisieren. Deutlich zeichnet sich in allen Untersuchungen ab, dass die Ordnungen Allogromiida und Astrorhizida zusammen mit einigen oft als Atalamidae geführten schadenlosen Foraminiferen eine paraphyletische Gruppe bilden und dass die Miliolida aus ihnen hervorgingen. Auch sind die Globigerinida ebenso wie die Buliminida wohl ein Teil der Rotaliida. Alle bisherigen Systematiken basieren daher auch aufgrund der großen Anzahl der ausschließlich durch ihre Gehäuse bekannten fossilen Arten noch immer auf morphologischen Merkmalen. Die derzeit aktuelle umfassende Systematik der Foraminiferen geht auf Alfred R. Löblich und Helen Tappan zurück und wurden 1992 vorgestellt. Sie diente auch als Grundlage für die modifizierte und ergänzte Systematik von Barun Sengupta aus dem Jahre 2002, die hier herangezogen wird. Die Foraminiferen werden dort als Klasse verstanden und in 16 Ordnungen untergliedert. Spätere molekularbiologische Untersuchungen weisen darauf hin, dass auch die bis dato als eigene Klasse unsicherer Stellung verstandenen Xenophyophoren zu den Foraminiferen gehören und eng verwandt mit der Gattung Rizamina sind. Ihre genaue Position innerhalb der Systematik ist allerdings nicht definiert. Forschungsgeschichte. Foraminiferen wurden vom Menschen lange nur durch ihre fossilierten Schalen wahrgenommen. Frühen Autoren ging selbst das Verständnis ihres Ursprungs als Gehäuse eines Lebewesens noch ab, so deutete Strabo die Numuliten im Kalk der Pyramiden von Gizeh als Kotreste der Arbeiterschaft und noch im 16. bis 18. Jahrhundert wurde wie bei allen Fossilien meist davon ausgegangen, es handele sich schlicht um Steine. Antoni von Leeuwenhoek dokumentierte 1700 den Fund einer Foraminiferenschale, Zitat, nicht größer als ein Sandkorn, im Magen einer Garnele. Anhand seiner Zeichnung lässt sie sich sicher als Art der Gattung Elphidium bestimmen, die Leeuwenhoek als Weichtier ansah. Unabhängig davon äußerte Johann Jakob Scheuchzer zu gleicher Zeit, dass, Zitat, diese Steine wahrhaft Schnecken und nicht in der Erde durch ich weiß nicht was von einem Archäum gebildet worden. Diese Zuordnung zu den Weichtieren war zwar falsch, immerhin jedoch war nunmehr der Charakter der Foraminiferen als Lebewesen erkannt. Die Pionierarbeit von Janus Plancus, der 1739 einige Foraminiferen vom Strand von Rimini beschrieb, diente Carl von Linné 1758 als Grundlage für seine Platzierung der Arten bei den Perlboten. Als eigenständige systematische Gruppe wurden sie jedoch erst 1826 durch die Erstbeschreibung der Foraminiferen von Alcide d'Aubigny manifest. Er sah sie ursprünglich noch als Ordnung der Kopffüße an und blieb damit innerhalb der traditionellen Vorstellung der Foraminiferen als einer Gruppe von Weichtieren. So erhob er sie 1839 zu einer eigenen Klasse. Dem voraus gingen die ersten Erkenntnisse zur Biologie der Foraminiferen, insbesondere zum Aufbau des eigentlichen Körpers von Félix Jardin. D'Orbigny war es auch, der die paläontologische Erforschung der Foraminiferen begann, während zugleich vornehmlich britische Forscher erste ökologische Forschungen durchführten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwies sich die zwischen 1873 und 1876 stattgefundene Challenger-Expedition auch für die Foraminiferenkunde als außerordentlich erfolgreich. Henry Bowman Brady's 1884 erschienener Report on the Foraminifera Dredged bei HMS Challenger gilt bis in die Gegenwart als ein klassisches Werk über rezente Arten. Zu gleicher Zeit konnten auch grundlegende Fragen des Zellaufbaus und des Lebenszyklus geklärt werden. Im 20. Jahrhundert waren es vor allem drei US-amerikanische Forscher, durch die die Kenntnis um die Foraminiferen bereichert wurden. Joseph Augustine Cushman legte den Grundstein der modernen Foraminiferenforschung, indem er neben der Beschreibung einer gewaltigen Anzahl neuer Arten auch das Cushman Laboratory for Foraminifera Research sowie das bis in die Gegenwart bedeutende Fachmagazin Contributions from the Cushman Laboratory for Foraminifera Research gründete, heute Journal of Foraminifera Research. Im Jahrzehnt zwischen 1931 und 1940 wurden 3.800 Arten neu aufgestellt. Im Jahr 1935 erschienen rund 360 Arbeiten über Foraminiferen, 1936 bereits das Doppelte. Diese Wissensexplosion war zum einen auf die Materialzunahme durch Meeresexpeditionen zurückzuführen, andererseits aber auch auf das gesteigerte Interesse der Erdölindustrie an Foraminiferen als Zeiger bei der stratigraphischen Analyse von Erdölbohrungen. 1940 erschien der erste Band des Catalogue of Foraminifera von B.F. Ellis und A.R. Messina, von dem bis heute 94 Bände erschienen sind, die annähernd jede je beschriebene Foraminifera aufführen. Das noch immer weitergeführte Werk liegt mittlerweile in digitaler Form vor und enthält annähernd 50.000 Arten. Nach Cushmans Tod 1949 war es das Ehepaar Helen Tappan und Alfred R. Löblich, deren Arbeit die zweite Hälfte des Jahrhunderts dominierte. War Cushman systematisch noch älteren Ideen verhaftet gewesen, überarbeiteten Löblich und Tappan in zwei großen monographischen Arbeiten 1964 und 1989 die Systematik der Foraminiferen grundlegend. Ihre Arbeit ist bis in die Gegenwart maßgeblich. Neuere systematische Ansätze wie jene von Valeria I. Mikhailovich sind weder vollständig noch haben sie sich bisher durchgesetzt, ebenso wenig wie molekularbiologische Untersuchungen. Sie hörten den Artikel Foraminiferen aus Wikipedia. Stand 7. Juni 2010. Sprecher Kai Gerlach. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/foraminiferen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen Autoren. Der Artikel steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported sowie unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und unter www.gnu.org nachgelesen werden.